Cause you're hot and then you're cold, you're yes and then you're no, you're in and then you're out, you're up and then you're down.
Was ist los? Paarbildungsbedingte emotionale Schieflage?
Nee, ich habe mich gerade nur etwas sehr intensiv mit Kältemitteln beschäftigt.
Kältemittel, das passt ja. Ich muss ja direkt was Schlaues sagen, ne? Also die sind erst kalt, dann nehmen sie Wärme auf und werden heiß. Dann geben sie die wieder ab und werden wieder kalt. Hot and cold sozusagen, sagt der Franzose.
Genau. Und bei Wärmepumpen holen sie die Wärme von draußen nach drinnen. Und bei Klimaanlagen bringen sie sie von drinnen nach draußen. Also in jedem Fall in and out.
Ja, und mit Yes and No spielst du sicher auf die gewohnt dynamische Gesetzgebungslage an, wegen derer einige Kältemittel bald nicht mehr verwendet werden dürfen.
Oh, scharf kombiniert, Watson.
Klicker, klacker, ja.
Ja, und damit eine Wärmepumpe oder eine Klimaanlage richtig funktioniert und effizient arbeitet, braucht sie ja auch die exakt richtige Menge an Kältemittel. Also zu viel oder zu wenig davon und es kommt zu Problemen. Up und down.
Sehr interessantes Thema. Das sollten wir mal genauer beschnacken.
Na, dann lass uns gleich mal loslegen. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Heute geht es bei uns um das Medium, ohne das weder Wärmepumpe noch Klimaanlage noch Kühlschrank oder Gefriertruhe laufen würde. Das Kältemittel.
Vielseitiges Biest. Das kommt auch in Deosprays oder Löschschaum zum Einsatz, wenn ich noch irgendwas beitragen kann.
Oh, sehr guter Beitrag, ja. Es handelt sich dabei auch übrigens nicht um ein einzelnes Mittel, sondern um eine ganze Gruppe von Fluiden. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei niedriger Temperatur und niedrigem Druck Wärme aufnehmen können und sie dann bei höherer Temperatur und höherem Druck wieder abgeben. Während dieses Vorgangs wechseln sie zumeist auch ihren Zustand zweimal. Also erst von flüssig zu gasförmig, dann wieder zu flüssig.
Damit sind wir ja schon bei der Wärmepumpe. Also da lässt sich das ja sehr gut beobachten. Naja, beziehungsweise kann man vor allem darüber lesen, die lässt sich ja schwer beim Arbeiten ins Innere schauen.
Aber vielleicht kannst du den Prozess dann auch nochmal beschreiben. Du hast das ja schon mal in unserer Wirkungsgrad-Folge so toll gemacht.
Okay, ich channel nochmal Dr. Heat Pump. Also, aufgepasst, morgen lernt sie Kontrolle. Der Kältekreislauf einer Wärmepumpe beginnt damit, dass die aufgenommene Umweltwärme auf das in ihrem Inneren befindliche Kältemittel übertragen wird. Das ist, schöner Begriff, den du gerade verwendetest, ein Fluid, also im Ausgangszustand flüssig. Durch die Wärmeaufnahme verdampft es dann.
Wobei es dafür nicht einmal besonders viel Wärme braucht.
Nee, eben.
Ja, oft liegt die Siedetemperatur eines Kältemittels so tief im Minusbereich, dass selbst die Luft eines eisigen Wintertages sie schon zum Gas werden lässt.
Exakt. In Gasform schwebt das Kältemittel dann zu einem Kompressor. Der übt dann nochmal richtig Druck aus, damit es noch mehr Wärme aufnehmen kann. Da hast du mir doch neulich dieses Video zugezeigt.
Ah ja, das war das aus der Sendung mit der Maus,
ja.
Die Sachgeschichte zur Wärmepumpe. Oh, sehr empfehlenswert. Da zeigen sie anhand einer Luftpumpe, wie sich Gas unter Druck immer weiter erwärmt.
Bildungsfernsehen vom Feinsten. Also, andere Kids durften damals Sesamstraße schauen, mich hat man vor dem Telekolleg einschlafen lassen, falls das noch jemand kennt. Ja, zu sowas führt das dann, liebe Eltern, ne? Achtung. Jedenfalls. Diese Erwärmung hat das Ziel, das Kältemittel auf die vom Heizsystem benötigte Vorlauftemperatur zu bringen. Je höher die ist, also diese Vorlauftemperatur, desto mehr muss der Kompressor dann noch pumpen und pumpen und verbraucht dann eben noch mehr Strom. Ist die entsprechende Temperatur erreicht, übergibt das Kältemittel die aufgenommene Wärme an den Heizkreislauf. Dadurch sinkt die eigene Temperatur dann wieder auf den Ausgangswert und es wird flüssig. Dann muss nur noch der Druck rausgenommen werden und ja, dann ist es bereit für die nächste Runde durch den Kreislauf.
Oh, sehr schön erklärt. Ja, und bei einer Klimaanlage verläuft es analog, nur eben, dass nicht Wärme hineingeholt, sondern hinausgebracht wird. Denn da ist das Ziel ja, für Kälte zu sorgen. Aber darüber haben wir auch schon in der entsprechenden Folge geredet.
Ja, an einem sehr heißen Sommertag. Ich erinnere mich bis heute. Fürchterlich.
Ja, du, am Wochenende sollen über 20 Grad werden.
Also,
temperaturtechnisch sind wir dem Sommer schon recht nah.
Ja, ich arbeite nur aus dem Grunde hier, um die Klimaerwärmung aufzuhalten, damit es nicht so viele warme Tage gibt. Fürchterlich. Also ich gehe Eisbären streicheln.
Das wäre doch sicherlich auch eine erfrischende Erfahrung.
Oh ja, oh ja.
Es sei denn, sie wollen nicht gestreichelt werden, dann könnte es auch wieder brenzlig werden.
Och, ich rieche wie einer, die mögen mich.
Okay, vertiefen wir das besser nicht. Reden noch ein bisschen über Kältemittel.
Genau.
Okay, also von denen gibt es, wie bereits erwähnt, mehrere. Deren Name beginnt stets mit einem R. Das steht für Refrigerant, also Englisch für Kältemittel. Und dann folgen ein paar Zahlen und teils noch ein weiterer Buchstabe. Diese beziehen sich dann auf die chemische Zusammensetzung. So kann es sich bei einem Kältemittel um einen puren Stoff wie Ammoniak oder um ein Gemisch wie Difluormethan handeln. Daher unterscheidet man zwischen natürlichen und synthetischen Kältemitteln.
Und die synthetischen sind hier die bösen.
Zumindest aus Klimasicht, ja. Man nennt sie deshalb auch die klimaaktiven Kältemittel. Denn sie haben einen hohen bis sehr hohen GWP-Wert. GWP steht für Global Warming Potential, also das Treibhauspotenzial.
Mhm. Und dafür nehmen wir CO2 als Vergleichsstoff, das ja schon so eine gewisse Klimawirkung hat, nicht wahr?
Genau. Der GWP-Wert wird auch als CO2-Äquivalent bezeichnet. So hat CO2 ein GWP von 1. Es wird übrigens selbst auch als Kältemittel eingesetzt, zum Beispiel in Hochtemperaturwärmepumpen. Die meisten Wärmepumpen arbeiten derzeit aber mit synthetischen Kältemitteln wie R410A. Das hat einen GWP-Wert von 2088. Das heißt, wenn 1 Kilogramm davon in die Atmosphäre gelangt, dann ist dies, bezogen auf 100 Jahre, 2088 Mal klimaschädlicher als CO2.
Du, Brocken. Also meine Wärmepumpe ist jetzt aber nicht 2088 Kohlekraftwerke. Also es ist schon ein dickes Ding.
Ja, naja, das Problem liegt jetzt in dem Fall nicht im Betrieb der Wärmepumpe, denn deren Kältemittelkreislauf, den du eben so schön beschrieben hast, der ist ja hermetisch abgeschlossen. Also da kann an sich erstmal nichts raus. Das Problem ist eher in der Produktion und vor allem in der Entsorgung. Denn wenn da nicht aufgepasst wird, dann entweicht das Kältemittel. Und das passiert gar nicht mal so selten.
Okay, gut, dass du das mir nochmal so rum erklärst. Aber wenn es erst mal in der Atmosphäre drin ist, verschafft es uns noch heißere Sommer und noch weniger Eisschollen zum Abkühlen.
Ja, und damit das nicht passiert, wurde 2014 die F-Gase-Verordnung beschlossen. Das ist eine EU-Verordnung über fluorierte Treibhausgase. Und darunter fallen eben auch viele Kältemittel. Denn von den synthetischen sind viele teilfluoriert und haben deshalb ein so hohes Treibhauspotenzial.
Okay, und die F-Gase-Verordnung sagt dann zu denen, ne, ihr müsst weg.
Genau. Allerdings geschieht dies jetzt nicht von heute auf morgen, sondern schrittweise. Phase-Down nennt sich das in der Verordnung. So werden die Mengen der schädlichen Kältemittel, die in den Handel gebracht werden dürfen, in den nächsten Jahren immer weiter gesenkt. Gleichzeitig sinkt auch die Höchstgrenze des zulässigen GWP. So gilt seit 2020 ein GWP von 2500 als Grenzwert. Ab 2025 sind dann nur noch Kältemittel mit einem GWP von maximal 750 erlaubt. Also R410A ist damit schon mal raus.
Okay, aber legt die Mistgabel nochmal zur Seite. Das heißt nicht, dass ihr eure Wärmepumpe nicht mehr weiter betreiben dürft, wenn die noch R410A enthält. Oh, Verzeihung, F-Gase im Hals irgendwie. Also bereits bestehende Wärmepumpen und Klimaanlagen dürft ihr also weiterlaufen lassen. Die dürfen auch repariert werden und sogar, wenn es nötig ist, wieder mit Kältemittel aufgefüllt werden.
Wobei es da dann in ein paar Jahren vielleicht durchaus eng werden könnte. Denn durch diese Reduzierung der verfügbaren Mengen wird es natürlich immer knapper. Und das führt dann bei den betroffenen Kältemitteln möglicherweise auch zu einem Kostenanstieg. Also solltet ihr jetzt noch vor dem Kauf einer Wärmepumpe stehen, seid ihr gut beraten, eine zu wählen, deren Kältemittel einen eher niedrigen GWP hat.
Propan zum Beispiel.
Genau. Propan wird wohl eines der Kältemittel der Zukunft sein, besonders im Wärmepumpenbereich. Denn es ist ein natürliches Kältemittel, das unbegrenzt verfügbar und daher auch günstig ist. Und sein GWP beträgt gerade einmal 3. Das ist zwar immer noch 3-mal so hoch wie CO2, aber fast 700-mal geringer als R410a.
Das sind schon Zahlen, die da auf den Tisch kommen. Naja, also so ein natürliches Kältemittel lohnt sich also ökologisch wie auch klicker-klacker, ne, ökonomisch. Und das sogar schon bei der Anschaffung der Wärmepumpe, denn da gab es doch diesen Förderbonus, oder?
Völlig richtig, im Rahmen der BEG. Zu weiteren Einzelheiten einfach nochmal in meine Folge dazu reinhören.
Zwinker, zwinker.
Ja, also für Wärmepumpen, die ein natürliches Kältemittel verwenden, wird da der sogenannte Effizienzbonus in Höhe von 5% vergeben. Neben Propan kann es sich dafür auch um Propen, Ammoniak, Wasser, Kohlendioxid oder Isobutan handeln. Apropos Isobutan, wusstest du eigentlich, dass schon mal eine Weißwurst-Wärmepumpe entwickelt wurde?
Moment, jetzt muss ich mal einen Schritt zurück machen. Also erstmal der Zusammenhang zwischen Isobutan und Weißwurst und dann in Kombination mit... lass hören.
Ja, das war ein Projekt der Hochschule Karlsruhe. Da wurde eine mobile Hochtemperatur-Wärmepumpe mit Isobutan als Kettemittel so konstruiert, dass sie mittels der Wärme von Bierflaschen, tada, Weißwürste erhitzt hat. Und auf diese Weise konnten in 90 Minuten 40 Bierflaschen auf 5 Grad runtergekühlt und 45 Weißwürste auf 80 Grad erhitzt werden. Der Oktoberfest-Hack schlechthin.
Phänomenal für die Wissenschaft.
Auf jeden Fall. Und für alle, die Hunger haben.
Ich muss kurz in Karlsruhe anrufen, mal einen Moment.
Mal bestellen, ob sie die auch liefern.
Großartig.
Ja, ist schon erstaunlich, was Wärmepumpen so alles können. Ja, und aber um nochmal auf das Propan zurückzukommen. Das kann nämlich ebenfalls im Hochtemperaturbereich arbeiten. Bis zu 75 Grad sind damit möglich. Es eignet sich also auch gut für den Einsatz in Altbauten, die wenig gedämmt sind und oder keine Fußbodenheizung haben. Und dann punktet es auch noch damit, dass es bei niedrigem Druck funktioniert und die Wärmepumpe dadurch ein bisschen leiser ist als die anderen mit anderen Kältemitteln.
Ja, Träumchen, aber es könnte ja irgendwie schon sein, dass ich dann einfach explodiere, oder?
Naja, wäre schon perfekt, oder?
Also, das tröstet.
Ja, genau. Niemand ist perfekt, auch das Propan nicht. Und ja, es hat all diese tollen Eigenschaften, aber wir dürfen nicht vergessen, es hat auch eine nicht so tolle. Denn ja, Propan ist leicht entflammbar. Mhm. Und vermischt es sich mit Sauerstoff, dann reicht schon ein Funken aus und das macht bumm.
Jo.
Ja, für den Betrieb einer Wärmepumpe bedeutet das natürlich eine Herausforderung. Dieser versucht man jetzt auf zwei Weisen zu begegnen. Erstens Sicherheitsmaßnahmen am Aufstellungsort. In der Folge zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe habe ich ja bereits über den Sicherheitsabstand gesprochen, den ihr bei Verwendung von Propan einhalten müsst. Also für den Fall, dass es mal zu einem Leck kommt. So darf es in einem Umkreis von einem Meter um die Außeneinheit keine Zündquellen geben. Wie Lampen oder ein Grill.
Ja.
Ja. Außerdem muss dafür gesorgt werden, dass ausströmendes Propan nicht ins Haus gelangen kann, also keine Öffnung in der Nähe. Alles in allem lässt sich das aber an sich ganz gut bewerkstelligen. Schwieriger wird es da schon bei einem innen aufgestellten Monoblockgerät. Da sind dann unter Umständen zwei Räume erforderlich, einer für den Kältekreis und einer für die elektrischen Komponenten. Außerdem muss es eine Absauganlage geben, die austretendes Propan dann sofort nach draußen ableitet. Diese Vorkehrungen bedeuten dann schon einen Mehraufwand und auch höhere Installationskosten.
Jetzt kann ich wieder meine Lieblingsplatte auflegen. Und du brauchst sowohl für Installation als auch Wartung speziell ausgebildete Fachleute. Und naja, die sind auch nicht unbedingt immer sofort zu bekommen.
Ja, das kommt dann noch dazu. In dem Zusammenhang sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass, wenn es sich um Kältemittel jeglicher Art handelt, nur entsprechend geschultes Personal Hand anlegen darf. Also als Voraussetzung für den Umgang damit braucht es nämlich einen sogenannten Kälteschein. Lass also sowohl den Anschluss einer Wärmepumpe als auch das Auffüllen von neuem Kältemittel von einem Fachbetrieb durchführen.
Denn die wissen, was sie tun. Und gerade auch die Füllmenge sollte sehr genau berechnet werden, wenn die Wärmepumpe effizient arbeiten soll. Du hast da ja schon was angedeutet.
Ja, sehr gut aufgepasst.
Siehste?
Ja, die richtige Füllmenge ist entscheidend. Und sie unterscheidet sich je nach Art des Kältemittels und nach Leistung der Wärmepumpe. Ist die Menge zu hoch oder zu niedrig, kann dies zu Problemen führen. So sorgt eine zu niedrige Kältemittelmenge dafür, dass nicht genug Wärme aufgenommen werden kann. Außerdem kann dies zu einer Überhitzung des Kompressors und einer Vereisung des Verdampfers führen. Die Folge können dann Störungen oder sogar ein Ausfall der Wärmepumpe sein.
Okay, und merke ich das eigentlich irgendwie, also bevor es zu spät ist?
Es gibt Anzeichen, ja. Also wenn die Wärmepumpe nicht richtig heizt oder sehr lange braucht, um die gewünschte Raumtemperatur herzustellen, dann kann das ein Hinweis auf zu wenig Kältemittel sein.
Aha.
Und das mit dem Vereisen des Verdampfers lässt sich an der Außeneinheit oder den Rohrleitungen erkennen. Also wenn sich da Frost bildet, dann stimmt was nicht.
Ja.
Damit es soweit aber gar nicht erst kommt, empfiehlt sich eine jährliche Kontrolle. Da kann dann die Füllmenge des Kältemittels gegebenenfalls angepasst werden, bevor Schäden entstehen.
Okay, und was passiert, wenn ich wenn ich meiner Wärmepumpe jetzt einen Schluck zu viel Kältemittel gegeben habe?
Und dann muss der Kompressor mehr leisten, als seiner Auslegung entspricht.
Hm.
Und das führt ihn dann irgendwann an den Rand einer Überlastung. Kennen wir ja auch irgendwie, nicht?
Habe ich von gehört, ja.
Und auch die anderen Komponenten der Wärmepumpe können dann angesichts des höheren Drucks Schaden nehmen. Des Weiteren sorgt zu viel Kältemittel dafür, dass dieses nicht mehr richtig zirkulieren kann. Denn der Raum dafür ist ja begrenzt. Und wenn es also zu langsam fließt, dann kann es auch wieder nicht so viel Wärme aufnehmen und abgeben und die Wärmepumpe arbeitet nicht mehr so effizient, wie sie soll.
Ah ja, okay. Ich komme heute so ein bisschen risikoavers rüber, ne? Aber hier auch irgendwelche Warnsignale?
Ja, auch das lässt sich erkennen. Ist ja immer gut, auf der sicheren Seite zu sein. So kannst du das zum Beispiel daran merken, dass die Wärmepumpe übermäßige Geräusche von sich gibt, ungewöhnlich warm wird oder sich sehr häufig ein- und ausschaltet, also taktet.
Okay, ja, also du musst wissen, ich bin der, an dem die Versicherungen immer ihre Lehrfilme machen, was alles im Haushalt schiefgehen kann. Also kurz gefasst, die Menge macht's.
Ganz genau, ja. Sicher ist sicher. Die Experten ranlassen, richtig gut berechnen. Und wenn irgendwas komisch ist, dann mal checken lassen, ob das so stimmt.
Ja.
Genau. Man kann allgemein sagen, dass so eine Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus so zwischen 1 und 6 Kilogramm Kältemittel brauchen. Und um jetzt nochmal auf das Propan zurückzukommen, da gab es ja noch eine zweite Möglichkeit, da das etwas sicherer zu machen. Und so arbeitet das Fraunhofer-Institut nämlich derzeit an einer Wärmepumpe, die schon mit sehr wenig Propan auskommt. So ist es den Forschenden dort gelungen, mit gerade einmal 124 Gramm auf eine Leistung von 12,8 Kilowatt zu kommen. Nun geht es nur noch darum, einen Kompressor mit einer entsprechend hohen Drehgeschwindigkeit zu entwickeln, der auf diese Weise auch 20 oder mehr Jahre durchhält.
Oh, spannend. Das sollte ich mir auch mal einbauen lassen.
Den Kompressor?
Ja.
Naja, jedenfalls ist in so geringer Menge natürlich nicht mehr so eine große Gefahr, die von dem Propan ausgeht. Dann wären also nicht mehr so viele Sicherheitsvorkehrungen notwendig. Und auch viele Hersteller arbeiten derzeit sehr eifrig daran, noch mehr Propan-Wärmepumpen auf den Markt zu bringen und da noch größeres Angebot zu schaffen.
Ah, sehr vorbildlich. Gibt es denn derzeit noch Alternativen zum Propan? Oder so, also wenn R410A ab nächstem Jahr nicht mehr in neuen Wärmepumpen zum Einsatz kommen darf, wegen des hohen GWP und die derzeitigen Propan-Wärmepumpen innen nur unter Einhaltung höchster Sicherheitsvorschriften aufgestellt werden können, was bleibt uns denn dann noch?
Keine Sorge, ein paar Kältemittel sind noch übrig.
Okay.
Da wären ja zum einen erstmal die natürlichen, also die, für die es auch den Förderbonus gibt, wie Ammoniak, R717 oder eben Isobutan.
Ah, Weißbürste, da kann ich mir das merken.
Genau. Sehr, das wird jetzt für immer verbunden sein.
Ja.
Aber im Zusammenhang mit der Förderung noch ein Hinweis: Ab 2028 werden nur noch Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel gefördert. Also, wer von euch jetzt sich noch nicht hat überzeugen lassen, dass synthetische Kältemittel nicht so toll sind, sondern die immer noch haben möchte. Noch könnt ihr ja und noch kriegt ihr dafür auch Förderung, aber beeilt euch besser. So, es gibt aber zumindest auch bei den synthetischen welchen, deren GWP nicht ganz so hoch ist, also die noch unterhalb dieser Grenze von 750 liegen. Da wären dann zum Beispiel R515B, R454B oder R32. Also R32, Difluormethan, wird derzeit sehr häufig verwendet, gerade auch was Klimaanlagen angeht. Allerdings ist da noch nicht so ganz klar, ob es auch wirklich weiterhin erlaubt bleibt.
Wieso? Also der GWP liegt, wenn ich mich so halbwegs richtig entsinne, schon unter 750, irgendwie 600er Bereich, würde ich sagen.
Ja, nicht so richtig, 675. Allerdings ist das der alte Wert.
Die ändern sich?
Ja, also erstmal so ein bisschen Hintergrundwissen. Diese GWP-Werte werden vom IPCC, also dem Intergovernmental Panel on Climate Change oder auch Weltklimarat, immer wieder neu berechnet. Und das wird dann in deren alle etwa 6 Jahre erscheinenden Sachstandsbericht veröffentlicht. Und die in der aktuellen F-Gase-Verordnung genannten Werte beziehen sich noch auf den 4. IPCC-Bericht und der stammt aus dem Jahr 2007. Es gab inzwischen aber 2 weitere und im letzten wird der GWP-Wert von R32 mit 771 angegeben.
Ei, das wäre ja dann auf einmal über dem Grenzwert. Das ist der reinste Krimi.
Oder? Es ist sehr faszinierend, was dieses Thema also aufwirft. das wird sich also noch zeigen, ob die F-Gas-Verordnung diesbezüglich nochmal geupdatet wird. Also die aktuelle Version ist zwar gerade erst, also am 11.03.2024 in Kraft getreten, aber wer weiß, vielleicht klagt ja noch einer gegen die Verwendung der alten Werte.
Ja, das ist vollkommen.
Ja, sagen wir einfach mal so, R32 ist so semi-sicher. Und in Bezug auf die F-Gase-Verordnung, da ist jetzt auch noch mal ein bisschen verschärft worden. So ist es, gilt ab 2027 übrigens schon ein GWP von nur noch 150 als Grenzwert. Und ab 2032 bzw. 2035 dürfen bei kleineren Wärmepumpen und Klimaanlagen, also unter 12 kW, gar keine F-Gas-hartigen Kältemittel mehr zum Einsatz kommen.
Das ist ein straffes Programm. Und da war doch noch ein weiteres Verbot in Planung, oder?
Ja, Stichwort PFAS, also Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen.
Alltagsbegriff, das nutze ich jeden Tag, ja. Die Stoffe kennt man, glaube ich, vor allem aus beschichteten Bratpfannen und Regenjacken.
Ja, unter anderem, genau, das sind diese Ewigkeitschemikalien, wie sie auch genannt werden. Denn wenn die einmal in die Umwelt oder unseren Körper gelangen, dann bleiben die auch da. Nee. Denn sie besitzen eine hohe chemische und thermische Beständigkeit. Die kriegst du also nicht so einfach kaputt, aber sie vielleicht dich.
Okay.
Denn die PFAS stehen im Verdacht, Krebs, Schilddrüsenerkrankungen und Leberschäden zu fördern.
Also schon das ganze Programm. Und die sind auch in Kältemitteln.
Ja, und zwar in ziemlich vielen sogar. Und deren Abbauprodukt, die Trifluoressigsäure, konnte auch schon in Eisschichten der Antarktis, im Niederschlag und im Grund- und Trinkwasser nachgewiesen werden. Und nicht so toll, nicht? Ja. Und damit die PFAS nicht noch mehr Schaden anrichten, arbeitet die ECHA, die Europäische Chemikalienagentur, gerade an einem Verbot von PFAS im Rahmen der sogenannten REACH-Verordnung.
Hauptsache schmeckt. Naja, und wann ist damit zu rechnen?
Also wenn die ECHA damit durchkommt, wird das PFAS-Verbot wohl 2026 in Kraft treten. Und das wäre dann wohl das Aus für so ziemlich alle Kältemittel-Gemische.
Oha. Bogen zum Anfang. Wie würde sich das denn dann auf den Wärmepumpenbetrieb auswirken? Das klingt ja schon so ein bisschen schärfer als die F-Gase-Verordnung.
Nun, es wird dann wohl Übergangsfristen geben. Also für Wärmepumpen sollen erstmal 13,5 Jahre angedacht sein. Ist aber wieder alles noch gar nicht beschlossen. Es gibt auch allerhand Widerstand, denn ja, die PFAS sind ja inzwischen nahezu überall. Und die zu ersetzen, stellt natürlich eine Herausforderung dar, der sich manche Firmen nicht so gerne stellen wollen. Und so heißt es jetzt im Moment erstmal, dass noch nicht genug über die Wirkung von PFAS bekannt sei und dass das ganze Verbotsverfahren nicht EU-konform wäre. Es bleibt also abzuwarten, wie es da noch weitergeht. Ist aber sicherlich gut, das schon mal auf dem Schirm zu haben.
In der Tat. Ja, Mann, das war ja mal ein echtes Infopaket und dann auch noch in Chemie.
Ja, war auch nie so ganz meins, aber wenn einen das Thema interessiert, dann kann sogar Chemie spannend sein.
Ja, so sieht das aus. Schöne Grüße an meinen alten Chemielehrer, der an mir völlig verzweifelt ist. Es tut mir leid. Naja, aber in diesem Fall ist natürlich am besten.
Ja, genau. Also Kältemittel wie Propan,
Ja.
Ammoniak oder Kohlendioxid sind natürlich nicht perfekt, aber ihre Schadhaftigkeit hält sich jetzt erstmal so ein bisschen an Grenzen und deshalb stehen sie erstmal auf keiner Verbotsliste. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann können die wie immer an energetischeffizient@dra.net gehen.
Ganz genau. Und ach ja, nicht vergessen, dem Club beizutreten, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ne? Codewort lautet Abo.
Genau. Physik, Chemie oder Gesetzestexte. Wir haben für jeden was im Angebot. Aber ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal die Pausenglocke klingeln
Jo.
und dann hören wir uns beim nächsten Mal frisch und erholt wieder.
Ganz
Macht's
genau.
gut.
Ciao und cool bleiben.